Ja, wir wollen heute Abend wieder mit unserem Thema der chronologischen Evangeliumsharmonie auch weitermachen und kommen jetzt zu dem Gedanken, die Botschaft Johannes des Täufers, und zwar an ganz bestimmte Gruppen. Zum einen hat er allgemein auch an die Volksmenge einiges zu sagen gehabt, dann an die Pharisäer und Sadduzäer und dann auch an die Zöllner und auch an die Soldaten. Und dieser Gedanke, der wird uns eigentlich in zwei Schriftabschnitten auch beschrieben. Zum einen in Matthäus 3, Verse 7 bis 10 und auch im Lukasevangelium, auch ebenfalls im dritten Kapitel, Verse 7 bis 14. Das Ganze fand in der Wüste in Judäa, in der Nähe vom Jordan auch statt und wird auf die Zeit, auf den Herbst 26 auch nach Christus datiert. Nun zum einen eine kurze Überleitung dessen, was wir auch schon letzten Mittwoch gehört haben. Da hat schon Johannes angefangen, zu der Volksmenge auch zu sprechen. Und das Ganze finden wir auch in Matthäus 3, die ersten zwei Verse. Da heißt es so, in jenen Tagen kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sagte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Das Himmelreich, was ja mit Jesus Christus dann auch noch kommen sollte, es war eben nahe. Christus selber war noch in Nazareth, aber Johannes, der Vorläufer, der Bote, der hat jetzt den Auftrag bekommen, diese frohe Botschaft auch weiterzugeben. Und darum heißt es auch in den Versen 5 und 6, da kamen die Menschen aus Jerusalem und ganz Judäa und der ganzen Gegend am Jordan zu ihm hinaus und ließen sich von ihm im Jordan taufen und bekannten ihre Sünden. Es ist ja sehr interessant, dass diese Botschaft eben nicht in Jerusalem verkündigt wurde, ja, sondern Menschen mussten tatsächlich ja, von ihrer Stadt, ihrem Dorf rausgehen und zu Johannes hinausgehen, ja, in die Wüste. Und das zeigt aber auch schon etwas ganz, ganz Wichtiges. Da, wo das Evangelium verkündigt wird, müssen Menschen ausgehen. Ja? Sie müssen im Prinzip ja, die Bereitschaft erklären, ihr bisheriges altes Leben zu verlassen und dann sich auch zu verändern. Und sehr interessant auch hier der Gedanke, und sie bekannten ihre Sünden. Auch dieser Gedanke, der ist, glaube ich, uns nicht neu. Ja? Es reicht nicht nur aus, wisst ihr, dass man angesprochen wird durch das Wort und dann sagt, ja, ich will auch irgendwie Gott dienen. Wisst ihr, so einer aufrichtigen Aufarbeitung des alten Lebens, so einer wirklichen Buße und Reue gehört auch dazu, dass man die Sünden bekennt, ja, dass man sie wirklich beim Namen auch bekennt. Und das wiederum ist so ein Schritt, dass man sich bewusst ja, von diesen Sünden auch löst und für die Zukunft eben sie auch nicht begeht. Darum ist dieses Bekennen auch ganz, ganz wichtig. Und nun kommen wir zu der Botschaft an die Pharisäer und auch an die Sadduzäer. Und ich möchte jetzt hier einige Verse uns aus Matthäus 3, dann ab Vers 7 auch lesen. Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, sagt er zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gesagt, dass ihr dem zukünftigen Zorn entkommen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könntet, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist den Bäumen schon die Axt an die Wurzel gelegt. Darum jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Nun wollen wir so Vers für Vers auch wieder durchgehen. Und hier wird uns gesagt, als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah. Und das ist eigentlich sehr, sehr erstaunlich, ja, dass diese Menschen oder diese Schicht auch des Volkes auch bereit war, auszugehen. Und wisst ihr, wir haben auch in Apostelgeschichte den Hinweis, dass sich auch von den Pharisäern, welche ja zum Glauben an Jesus Christus bekehrt haben. So können wir einerseits sagen, natürlich auch die Pharisäer und die Sadduzäer, die haben auf den Messias gewartet. Sie haben auch gewartet und sind dann ausgegangen, um zu schauen, was predigt tatsächlich auch Johannes. Aber möglicherweise waren auch da noch andere Gründe, warum sie nach draußen in die Wüste gingen. Das werden wir gleich noch sehen. Aber wer waren nun die Pharisäer? Geschichtlich können wir sagen, dass die Pharisäer ihren Anfang genommen haben unter der Verfolgung auch durch die Syrer. Und damals haben sie sich ein Namen allgemein auch im Volk oder vom Volk erhalten, das waren die Frommen gewesen. Diejenigen, denen es wirklich auf dem Herzen lag, das ganze Gesetz Moses auch zu halten. Also das Volk Israel, es war der Verband nach Babylon, ist dann wieder ja zurückgekommen und es lag diesen Menschen besonders auf dem Herzen, ja nicht wieder abzuweichen. Aber in ihrer großen Sorge sind sie noch menschlich viel weiter gegangen, ja, sondern haben sich auch menschliche Satzungen auch auferlegt, die für sie besonders auch wichtig waren. Und somit können wir allgemein sagen, hier ist die geistliche Elite, ja, zu Johannes auch in die Wüste gegangen. Die Pharisäer waren auch diejenigen, die fleißig in der Mission waren. Ja, wir haben da so einen Hinweis auch in den Schriften, dass sie auch Menschen nachgehen, wenn sie sie nur zu ihrem Glauben auch bringen. Auch wiederum etwas Positives können wir sagen. Und aus dem Ganzen auch heraus, wenn wir so die Evangelium betrachten, so müssen wir sagen, standen die Pharisäer der Lehre Christi, können wir sagen, einerseits am nächsten noch, ja? Im Vergleich eben auch zu anderen. Und da sind eben auch die Sadduzäer jetzt gewesen. Und zwar, die Sadduzäer waren eine Religionspartei, die eben nicht auch an die Auferstehung geglaubt hat. Die Pharisäer haben es sehr wohl auch geglaubt, aber die Sadduzäer leugneten es auch. Allerdings haben wiederum die Sadduzäer sich nur auf das Gesetz auch berufen, nicht auf die Satzungen der Väter wie die Pharisäer. Was aber besonders bei den Sadduzäern war, dass sie so in gewisser Weise einen liberalen Weg damals auch eingeschlagen haben, auch mit den Römern, dass sie kooperiert haben mit ihnen. Und das war für einen echten Israelit, für einen Pharisäer überhaupt nicht hinnehmbar. So, das sind ja diejenigen, die uns beherrschen, wir müssen sie besiegen, ja? Wir müssen ihnen dagegen arbeiten. Und die Sadduzäer haben hier versucht, eine Kooperation mit den Römern auch einzugehen. Es ist auch interessant, dass es geschichtlich gesagt wird, dass zu den Sadduzäern wirklich viele, viele Priester auch gehört haben und auch in ganz großer Teil auch, ich sag mal, der Fürsten, ja, des Allgemeinen, auch Adels. Und nun ist ja wirklich die Frage, was waren eigentlich die Motive? Was waren die Motive, dass die Pharisäer und die Sadduzäer tatsächlich auch in die Wüste gingen? Wir wissen es nicht genau, aber wie Johannes sie jetzt anspricht, ja, merken wir, dass hier eben ja nicht die Aufrichtigkeit wohl da war. Denn wenn er zu ihnen sagt, ihr Schlangenbrut, ich weiß nicht, haben wir uns schon über dieses Wort irgendwie Gedanken gemacht? Schlangenbrut, das ist eine Ansammlung, ja, von Schlangen. Es wimmelt da, es ist eine ganze Brut von Schlangen. Ich weiß nicht, ist es mehr so ein Ort, wo wir uns ganz ruhig hinsetzen würden und sozusagen entspannen würden? Oder würden wir sagen, da hätten wir Angst eigentlich um unser Leben, ja, in der Nähe so einen Lehnstuhl hinzustellen und sich dann zu sonnen? Ja, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Und aber die Menschen eben so anzusprechen, was bedeutet das? Interessanterweise ist es doch so, dass der Herr Jesus genauso die Menschen angesprochen hat. Hier Matthäus 12, Vers 34, ihr Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, die ihr böse seid? Wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Und was möchte Johannes, was wollte Jesus eigentlich mit diesen Worten den Menschen sagen? Ihr Schlangenbrut. Die Führer des Volkes allgemein, das Volk Israel, sie haben doch gesagt, Abraham ist unser Vater. Und hier sagt eigentlich Johannes, nicht Abraham ist euer Vater, sondern die Schlange ist euer Vater. Ja, auch so können wir das auslegen. Und wer war die Schlange? Ganz zu Anfang der Bibel, das ist ja der Verführer, Satan auch selber. Und so können wir sagen, hier hat Johannes sie wirklich durchschaut, dass ihre Motive, in die Wüste rauszugehen, sie waren nicht ehrlich gewesen. Sie haben eben das Volk mit falschen Lehren, mit menschlichen Gedanken einfach verführt und wirklich von dem göttlichen Gottesdienst, ja, wo Gott sagt, er sucht eigentlich Barmherzigkeit, er sucht demütige Herzen, das war bei ihnen nicht zu finden. Und darum haben sie auch das Himmelreich zugeschlossen, auch anderen Menschen. Und dann sagt er aber auch hier, wer hat denn euch gesagt, dass ihr dem zukünftigen Zorn entkommen werdet? Was ist eigentlich der zukünftige Zorn? Der zukünftige Zorn, das ist der Tag des Gerichts, der noch kommen wird, ja, wo Jesus zum zweiten Mal erscheinen wird und Gericht auch über alle Menschen auch halten wird. Aber hier der Gedanke, sie sind ja rausgegangen in die Wüste und sie wollten ja eine gewisse Fassade zeigen, eine gewisse Bereitschaft vielleicht dem Volk auch signalisieren. Wir sind nicht so ganz anders wie ihr. Wir schätzen auch den Propheten eigentlich sehr. Und genau hier setzt eigentlich Johannes auch an und sagt, wisst ihr wollt eigentlich ja vor dem zukünftigen Zorn entrinnen. Aber es gibt einen Weg und den tut er ja dann in den nächsten Versen uns noch darlegen auch. Und so können wir sagen, auch mal positiv das Ganze ausgedrückt, wenn die Lage auch für die Pharisäer, für die Sadduzäer aus geistlicher Sicht nicht gut aussah, Johannes, der Herr Jesus haben sie ganz direkt auch gebrandmarkt. Und doch gab es auch für diese Menschen noch einen Ausweg. Ja? Es gab einen Ausweg, wenn sie sich wirklich von Herzen gebeugt auch hätten. Matthäus 3, Vers 8. Und das ist eben die Botschaft, die jetzt Johannes auch ihnen sagt. Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht auch der Buße. Das heißt, zu einer Umkehr, zu einer wahren Buße gehört auch die wahre Frucht auch dazu. Und wisst ihr, diese Reue, die muss sich ja irgendwie im Leben auch zeigen, diese Frucht, ja? Man kann ja nicht nur etwas behaupten von sich, sondern das Leben, es muss doch bestätigen. Und es ist wirklich dann auch sichtbar bei einem Menschen, der umgekehrt ist, ja, der sich bekehrt hat, der neues Leben von Gott erhalten hat. Das wird man in seinem Denken, in seinem Reden und auch in seinem Handeln doch auch sehen. Und die Frage ist natürlich, wenn Johannes hier so diesen Aufruf macht, seht zu, so bringt rechtschaffene Früchte auch der Buße. Ist sowas überhaupt aus menschlicher Kraft möglich? Und wir müssen sagen, auf keinen Fall, ja? Auf keinen Fall ist so etwas möglich. Wenn wir Menschen in Sünde ermutigen, schaff doch wirklich die Früchte, dass man dir sieht, dass du irgendwie, besser dich doch selber in dieser Weise, dann ist es völlig unmöglich. Sondern der Mensch, er muss glauben, dass Heil und Errettung nur durch das vergossene Blut Jesu Christi am Kreuz auf Golgatha auch da ist. Und wenn er das Ganze im Glauben annimmt, dann wird der Heilige Geist in uns, ja, wirklich diese Früchte auch schaffen. Vers 9, denkt nun nicht, dass ihr bei euch sagen könntet, wir haben Abraham zum Vater. Das ist, glaube ich, ein Thema, das natürlich damals ganz, ganz präsent war. Sie haben gesagt, wir sind doch das Volk Gottes. Aber wisst ihr, wenn wir das auf uns übertragen, ist da nicht auch eine gewisse Gefahr, dass wir sagen, von klein auf komme ich schon zu den Versammlungen, ja. Ich höre das Wort, ich weiß einfach Bescheid, ich gehöre ja irgendwie zu den Gläubigen. Und da merken wir wieder, wie Gott arbeitet. Gott kommt es wirklich auf das Herz darauf an, ja, dass das Herz sich ändert und dann werden auch all die Früchte auch sichtbar sein. Aber nur zu behaupten, meine Eltern sind gläubig oder ich gehe ja zu der Versammlung. Oder, vielleicht können wir auch so sagen, ich habe mich ja mal bekehrt vor einigen Jahren. Das ist schön, aber die Frage ist, stehst du heute in dem Heil? Das ist wirklich die Frage, die wichtig ist. Ja? Und dann Vers 10 auch, es ist den Bäumen schon die Axt an die Wurzel gelegt. Darum jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer auch geworfen. Johannes fährt hier mit seiner Bußpredigt fort und gebraucht jetzt ein Bild, ja, und sagt, die Axt, die ist jetzt schon an die Wurzeln auch angelegt. Und was ist das für ein Zustand? In der Regel ist es ja doch so, also Obstbäume, da sieht man ja in der Regel ja nicht sofort die Wurzeln. Ja? Sie gehen auch tiefer rein in das Erdreich. Das heißt, wenn die Axt wirklich schon an die Wurzel angelegt ist, das heißt, man hat hier schon die Erde freigeräumt, ja? So, man sieht, dieser Baum erträgt keine Früchte. Er trägt sie nicht. Ja? Und man hat vielleicht einiges versucht, auch hier zu machen, vielleicht umgraben oder sonst wie, aber das bringt alles nichts. Und jetzt ist wirklich die Axt schon an die Wurzel auch gelegt. Und das bedeutet wirklich diese Dringlichkeit. Ja? Es gibt da nicht viel Zeit, wo wir aufschieben können und sagen können, ja, Gott ist ja barmherzig, Gott ist gütig, ja. Ich werde mich irgendwann mal bekehren. Sondern Gottes Wort sagt, heute, wenn ihr seine Stimme auch hört. Und darum ist es so wichtig, auch hier diesen Vergleich oder auch dieses Bild ganz persönlich auch zu verstehen. Gott möchte, dass jeder Einzelne von uns wirklich ein fruchtbarer Baum ist. Ja? Ein Baum, wo andere Menschen von den Früchten nehmen können, ja? Wo wir Segen anderen Menschen weitergeben. Aber wo das Ganze nicht ist, ja? Gott ist gnädig, er ist barmherzig, er ist bemüht um uns, aber irgendwann mal wird es diese Zeit geben, wo die Axt wirklich auch angesetzt wird. Und darum wollen wir auch hier die Frage des Heils wirklich nicht aufschieben, sondern wir wollen schauen, dass wir rechtschaffene Früchte der Buße auch bringen. Und dann wollen wir jetzt in das Lukas-Evangelium reingehen, weil bisher haben sich die Verse von Matthäus und Lukas, kann man sagen, fast waren sie identisch. Und jetzt geht es in Lukas noch weiter. Und zwar diese Menschen, sie fragten dann, was sollen wir denn tun? Und Lukas, er bezieht sich allgemein auf die Menschenmenge. Ja? Was sollen wir denn tun? Die frohe Botschaft des Evangeliums, der Umkehr, der Buße ist ganz klar gepredigt worden. Und jetzt sagen die Menschen, ja, wir nehmen das an, aber wie sollen wir das Ganze wirklich praktisch auch umsetzen? Und er sagte ja so hier, er antwortete ihnen, wer zwei Hemden hat, der gebe dem eins, der keins hat. Und der zu essen hat, handle genauso. Das heißt, im Allgemeinen, wenn wir wirklich die Umkehr vollzogen haben, dann muss sozusagen die Frucht auch in unserem Leben sichtbar werden. Und das ist die Frucht auch der Nächstenliebe. Indem wir, wenn Gott uns auch in diesen natürlichen Dingen gesegnet hat, dass wir gerne bereit sind, es auch mit anderen Menschen auch zu teilen. Das heißt, Gott erwartet von seinen Kindern diese gelebte Barmherzigkeit oder praktische Handlungen, können wir sagen, auch der Nächstenliebe. Und dann die nächsten drei Verse an die Zöllner und die Soldaten. Es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen und sagten zu ihm, Meister, was sollen wir tun? Und er sagte zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch zusteht. Und auch hier dürfen wir niemals so nur diese Verse irgendwie aus dem Kontext rausreißen, ja? Dass zum Beispiel Menschen in Sünde einfach kommen würden und sagen, was sollen wir eigentlich tun, dass wir irgendwie Gott gefällig sind? Und Johannes würde einfach sagen, na, ändert einfach ein bisschen das Leben und dann passt das schon. Nein, sondern wirklich die Umkehr, die wurde ja schon früher, ja? Ganz klar gepredigt, Menschen sind innerlich zerbrochen, haben Buße getan, aber haben jetzt gesagt, Mensch, wie sollen wir jetzt ganz praktisch unser Leben auch ändern? Und hier ist so interessant, die Zöllner waren ja bekannt dafür, das waren ja die Zolleintreiber im Auftrag auch der Römer. Und es war bekannt, dass sie nicht nur ja, den eigentlichen Zoll eingetrieben haben, sondern etwas auch für sich in die Tasche auch immer gelegt haben, zur Seite. Und hier spricht jetzt Johannes, fordert nicht mehr, als euch zusteht. Und was sagt es uns? Wenn jemand ein Kind Gottes geworden ist, dann soll es im Leben durch eine ehrliche Lebensweise gekennzeichnet auch sein. Ehrlichkeit, ja, das heißt, Das, was einem zusteht, das nimmt man, ansonsten eben auch nicht. Weiter die Soldaten. Da fragten ihn auch die Soldaten, und wir, was sollen wir tun? Und er sagte zu ihnen, tut niemand Gewalt oder Unrecht und gebt euch mit eurem Sold auch zufrieden. Und diesen Menschen gibt Johannes eigentlich drei Hinweise. Und das ist besonders interessant, Soldaten. Ja, wenn wir einfach an die Geiselung Jesu uns erinnern, wie hart die Soldaten damals durchgegriffen haben. Und das war eigentlich ihr Handwerk gewesen. Ja? Die waren da nicht so zimperlich mit den Leuten. Und diese Leute, die wirklich so hart sich zu anderen Menschen verhalten haben, die hat auch das Evangelium erreicht. Und das ist etwas, was mich irgendwie auch so angesprochen hat. Wenn der Heilige Geist wirkt, dann sind auch die härtesten Herzen bereit, auch umzukehren. Und das ist etwas Besonderes, dass auch die Soldaten rausgegangen sind in die Wüste, in sich geschlagen haben und gesagt haben, was sollen wir tun? Und jetzt wird ihnen gesagt, eben, tut niemand Gewalt an. Das heißt, keine Erpressung anderer Menschen, keine Gewalttätigkeit, also tut kein Unrecht auch, und gebt euch mit eurem Soll zufrieden, heißt, seid einfach zufrieden mit dem, was ihr habt. Wenn ein Mensch Macht hat, das ist ein besonderes vielleicht Merkmal auch. Ja? Jemand hat mal so gesagt, gib einem Menschen Macht und dann wirst du wirklich sein Innerstes erkennen. Das heißt, wenn Menschen Macht haben, dann sind sie wirklich auch geneigt, etwas an sich zu reißen, vielleicht eine gewisse Ungerechtigkeit zu begehen, sich selber zu bereichern und so weiter. Und hier wird ganz klar und deutlich gesagt, seid nicht unzufrieden, sondern seid zufrieden. Und natürlich können wir sagen, dass all die Hinweise, diese praktischen Hinweise, noch einmal möchte ich mich wiederholen, das sollte nicht so verstanden werden. Macht einfach, wenn ihr irgendwie selig werden wollt. Das wird niemals klappen. Sondern es sind einfach die Früchte dessen, wenn jemand umgekehrt auch ist, eine Umkehr gemacht hat und ein Kind Gottes auch geworden ist. Nun, die Botschaft von Johannes dem Täufer, die war ganz, ganz klar. Zum einen, ganz allgemein an die Volksmenge, kehrt um und tut auch Buße. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe auch gekommen. Und was war sein Ziel mit dieser Botschaft? Er wollte doch Jesus ankündigen. Er, der König, der angekündigte Messias, er ist schon im Kommen. Das Himmelreich, können wir sagen, ist nahe auch herbeigekommen. Und die Frage ist, was haben diese Verse für uns persönlich auch zu sagen? Das Himmelreich ist nahe gekommen. Wir wissen, dass der Jesus einmal auf die Erde als ein kleines Baby kam und er wird noch einmal kommen, aber dann wirklich zu dem Endgericht. Und dann dieser Gedanke, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, sollte auch uns etwas zu sagen haben. Zum ersten Mal kam Jesus als Retter und das zweite Mal wird er als Richter kommen. Und die Zeit aber dazwischen, das ist doch die Zeit der Gnade. Ja? Die Zeit, wo Gott uns Gnade schenkt, dass wir auch umkehren auch können. Und dann dieser Gedanke, besonders der deutlicher bei den Pharisäern, bei den Sadduzäern war, die Fassade, die ihr habt, nützt überhaupt nichts. Sondern, er sagt ganz klar, tut rechtschaffene Frucht auch der Buße. Das ist wirklich diese Botschaft, die wir sagen müssen und die wir von jedem oder von jedem Kind Gottes erwartet, auch Gott, diese Frucht. Ja, und der Heilige Geist, der möge in uns wirklich das Sehnen hineinlegen, auch in unser Herz, das Verlangen, ja, dass man sagt, ich möchte persönlich bereit sein für das Kommen des Herrn. Ob es heute ist, ob es morgen, ob es in einigen Jahren ist, aber ich persönlich bin bereit, Gott heute zu begegnen und alles abzulegen, was hinderlich ist, um ins Reich Gottes auch einzugehen. Gott segne einen jeden Einzelnen. Amen.